Ja, wobei ich aber dagegen halte, gerade die Spieler, die du genannt hast, die Fummler, die Dribbler, die gut im 1 gegen 1 sind, wie Musiala, Wirtz, Sané oder Führich, die brauchen wir natürlich auch gegen tiefstehende Gegner, weil dann brauchen wir Spieler, die auch 1 gegen 1 Situationen auflösen können und den Gegner vor Herausforderungen stellen, um dann neue Situationen zu kreieren. Wenn wir jetzt gegen solche Mannschaften nur mit Flanken oder langen Bällen operieren, ich glaube, dann würde sich Schottland auch leichter damit tun. Also, weil ich glaube, ein Füllkrug setzt sich gegen die Schotten auch in der Innenverteidigung. Da sind sie groß und robust besetzt, wird er sich auch nicht so einfach durchsetzen. Und deswegen kann man das immer von zwei Seiten sehen. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Am Ende zählt das Ergebnis. Und ich glaube schon, dass wir diese Spieler brauchen gegen Schottland, weil der Gegner wird nicht uns vorne attackieren, sondern er wird wahrscheinlich relativ tief stehen. Wir werden keine Räume haben. Und dann glaube ich, müssen wir trotzdem versuchen, sowohl in der Breite, aber auch in der Tiefe, diese Situation herbeizuführen, wo wir dann unsere Spieler ins 1 gegen 1 bekommen, weil Musiala ist extrem schwer zu halten, wenn er in 1 gegen 1 kommt. Wenn er natürlich gegen 3 verteidigt wird, dann wird es für ihn auch schwierig. Aber auch ein Wirtz, ein Sané, ein Führich, egal wer da nun spielt. Die einzige Möglichkeit wäre, dass man wirklich einen aus dem Mittelfeld opfert. Das ist meiner Meinung nach dann aber nicht Andrich. Da man sich aber auch auf Kroos fixiert hat, würde das Gündogan sein. Aber dann würde man den Kapitän draußen lassen. Das glaube ich auch nicht. Deswegen wird die Aufstellung wahrscheinlich erstmal im Mittelfeld so sein. Und dann werden wir gucken, ob das funktioniert oder nicht.
Aber müssten Sie sich jetzt nicht, sagen wir mal, noch ein bisschen weiter auch nach außen, so zur 16er-Kante orientieren, gerade am Musiala Wirtz? Ich blicke jetzt natürlich relativ stark auf die letzten Spiele, weil das so eine Momentaufnahme ist, weil das natürlich die auch sozusagen Spieler sind, die aufgrund ihrer technischen Qualität auch gerne mal einen Doppelpass spielen, auch kurze Wege, so ein bisschen sehr viele Dreiecke, hatte ich das Gefühl, was sie spielen wollten. Teilweise kam es mir vor, als würden sie probieren, den Ball ins Tor zu tragen, also furchtbar, weil dann keiner aufs Tor schießt. Was ich aber sagen will, du hast vollkommen recht, dass du natürlich auch jemanden brauchst, der jemanden ausspielen kann. Aber mir ging es zu wenig in die, sagen wir mal, zur Grundlinie, um das einfacher zu halten. Zur Grundlinie, dass du da mal einen Rückpass kommst, ob es jetzt eine Flanke ist oder nicht, dass mal einer nachrückt, sondern ganz viel eins gegen eins. Und die werden ja auch sich dann dahinstellen mit 5 Leuten und halten einfach den Fuß dagegen. Und dann fliegen die kleinen Dribbelkünstler ja schnell auch mal sozusagen über den gestoppten Ball, übertrieben formuliert. Also sind das jetzt für dich Spieler, die beiden, Musiala und Wirtz, die jetzt eher im Zentrum zu sehen sind mit der Kombination oder sagen wir mal auch über den Flügel kommen? Oder müssten wir vielleicht da sogar schon die Option Sané relativ früh machen, der vielleicht eine andere Dynamik hat und uns dann so ein bisschen mehr den Raum schafft?
Ja, für mich sind es keine klassischen Flügelspieler, Musiala und Wirtz. Und dort werden sie auch nie positioniert werden und dort werden sie auch nie ihre Stärken ausspielen können. Also die klassischen Flügelspieler haben wir in der Offensive dann weniger, die dann auch wirklich die Seitenlinie bespielen oder halten und dann bis zur Grundlinie und dann mit Flanken agieren, sondern die beiden müssen schon in die Halbspur kommen. Hinter dir ist ja ein schönes Feld zu sehen. Und wenn man da die Spieler in die Halbspur bringt, dann überlädt man natürlich das Zentrum, wo man Fußball stark besetzt ist. Und dann wird es ganz entscheidend sein, wie verhalten sich unsere beiden Außenverteidiger, ne, unsere beiden Läufer auf den Flügeln mit Kimmich und Mittelstädt. Die müssen dann natürlich schon auch aktiv nach vorne Offensivaktionen haben. Das kann Kimmich. Das hat er immer wieder bewiesen, dass er von der Position aus auch einen großen Einfluss nehmen kann, mit vielen Flanken agieren kann oder Tore vorbereitet hat in der Vergangenheit. Wir dürfen ja nicht den Fehler machen. Das waren die Probleme, um wieder den Bogen zu deiner Eingangsfrage am Anfang zu spannen. Wenn beide Außenverteidiger natürlich auch noch mit offensiv agieren, dann haben wir natürlich im Umschaltspiel beziehungsweise in der Restverteidigung wird es dann ein bisschen eng, wenn nur noch zwei Innenverteidiger da sind, plus Andrich als Beispiel. Wobei ich finde, Kroos hat sich da in den letzten Jahren nochmal extrem weiterentwickelt im Defensivspiel. Er ist sehr gut auch gegen den Ball geworden. Früher war eher seine Stärke das Passspiel, sehr hohe Passquote, Ballverteilen, Stratege, sehr wenig Fehlpässe oder Ballverluste. Aber mittlerweile ist er auch im Spiel gegen den Ball sehr clever und antizipiert auch dort sehr viel, die er im Offensivspiel schon immer gemacht hat. Und deswegen brauchen wir läuferisch starke Außenverteidiger, die Offensivaktionen haben. Dann funktioniert es, dass wir mit Musiala und Wirtz, wo wir jetzt vermuten, dass sie erstmal außen positioniert werden, aber dann immer wieder in die Halbspur ziehen, um dann auch ihre Stärken im 1 gegen 1 im Zentrum, das spielerische Element einbringen zu können.
Nochmal eine Sache zum Mittelfeld, hier Nachnominierung Emre Can. Wir gönnen es ihm nicht, aber ich spekuliere ja immer viel, das wisst ihr jetzt beide. Gehen wir davon aus, Andrich wird sich verletzen, kann das zweite oder dritte Spiel nicht mehr spielen, ist aber dann der 1:1-Wechsel Emre Can. Oder was meint ihr, wer dann da kommt? Hat er ihn deshalb geholt, vielleicht in Bezug auf Andrich? Oder was ist eure Meinung, wenn ein Andrich ausfallen sollte, wer dann die Position bekleiden wird?
Herr Sepp, du darfst auch gern.
Pascal Groß, oder? Wird spielen. Aus meiner Sicht hat er das gut gemacht. Bringt die Erfahrung mit, kann man jetzt auch die Argumente, glaube ich, nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie Premier League-Spiele er gemacht hat, aber hat doch jetzt auch nochmal ein Tor erzielt. Ich fand die Auftritte sehr gut. Der, glaube ich, wird auch einen ähnlichen Stil pflegen. So nach dem Motto, jetzt können wir mal was erzählen hier. Es gibt von früher wie Dieter Alz damals bei der EM96, der dann ja auch sozusagen der Wasserträger war. Ich meine, gab es ja früher auch, 70er Jahre, hat man immer drüber geredet. Das ist ja auch ein Thema dann. Ich meine, da ist die Aussage, glaube ich, vom Andrich ja auch prima, sozusagen, lass die alle vorne spielen. Ich kümmere mich um den Rest, der dann noch sozusagen übrig ist. Und ich glaube, Pascal Groß ist halt genau so ein Typ.
Okay.
Ja, also bin ich auch der Meinung, ich würde Pascal Groß spielen lassen. Ich habe ihn selbst gesehen, ich war vor 2 Monaten, meine ich, bei Liverpool oder habe mir ein Spiel von Liverpool, eins der letzten von Kloppo, anschauen dürfen gegen Brighton und da hat Pascal Groß auch gespielt und da habe ich mal speziell auch auf ihn geachtet und er ist nicht ganz so ein Typ wie Andrich natürlich von der Robustheit her, von der Körperlichkeit her, aber ähnlich veranlagt und er hat schon bewiesen, wie der Sepp gerade gesagt hat, in der Nationalmannschaft auch ein Tor erzielt und deswegen würde ich dann auch Pascal Groß spielen lassen.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil ich ja immer wieder darauf umhake, dass das Thema, dass wir dann natürlich mit den einzelnen Spielern, wo wir jetzt davon ausgehen, dass sie spielen werden, ich nehme jetzt auch mal an, dass Havertz ja auch einfach sozusagen Startelf sein wird zum Auftakt, weil das deutet sich jetzt ja über die Spiele so an. Wie siehst du das mit den nachrückenden Spielern und gerade auch mit den Möglichkeiten, mal aufs Tor zu schießen? Interessanterweise war bei einem der Testspiele mal eine Aussage dabei. Ich wusste das gar nicht, dass wir auch wohl in der Vorrunde der WM mit die meisten Torschüsse, ich glaube, so aufs Tor hatten, aber halt sehr ineffizient waren. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, der meinte dann irgendeine Zahl, 13 Torschüsse aufs Tor oder so, keine Ahnung, aber halt nur 5 Tore oder 15:5. Und das war halt ein relativ hoher Wert. Und gerade so das Thema mit den Jungs, die dann vorne sozusagen für schöne Kombinationen da sind, wo ist dann der auch mal wirklich aus 20, 22 Metern vielleicht mal drauf schießen kann von den Jungs, die nachrücken sollen dann?
Ich weiß gar nicht, ob 15 Schüsse die Quote aufs Tor waren oder Richtung Tor, würde ich jetzt mal in Frage stellen wollen. Aber ich glaube schon, dass wir mit Andrich, der es bewiesen hat, auch mit dem einen oder anderen Fernschuss, einen großen, überragenden eine Schusstechnik auch mitbringt, dass wir schon Leute haben. Gündogan hat auch schon mal bei City oder Barcelona aus 20 Metern das ein oder andere Tor erzielt. Ich schon, dass wir die Jungs dafür haben. Ne? Also Musiala sehe ich jetzt eher nicht so, dass der erzielt seine Tore eher durch das spielerische Element in oder an der Box. Und Biertz ebenfalls nicht durch Fernschüsse. Ne? Der tanzt lieber nochmal im 16er 4 aus und dann vollendet er gekonnt. Deswegen haben wir schon diese Leute.
Okay, dann wäre jetzt ja schon mal so ein bisschen die Frage, kannst du uns, Mene, auch noch ein bisschen was zu Schottland sagen? Hast du dich da zufällig so ein bisschen tiefer mit beschäftigt, beziehungsweise mal ein, zwei Spieler, wo man sagen muss, okay, die sind vielleicht wirklich, auf die muss man mal achten. Ich weiß jetzt gar nicht persönlich, ehrlicherweise, wie die durch die Qualifikation gekommen sind, die Schotten. Aber vielleicht hast du da ja nochmal so auch ein paar Highlights für uns, ob es jetzt einzelne Namen sind oder sonstiges. Vielleicht hast du ja auch mal ein Testspiel gesehen.
Da bin ich ehrlich, mit den Schotten habe ich mich nicht wirklich beschäftigt, weil ich glaube einfach, dass wir in der Gruppe muss einfach das Ziel sein, Erster zu werden. Und natürlich muss man auf den Gegner auch eingestellt sein und das werden wir auch mit dem passenden Matchplan. Aber wir sind Deutschland und wir sollten unsere Stärken einbringen und unser Spiel durchbringen, wohl wissend, dass die Schotten natürlich auch ihre Stärken haben. Wie du gerade gesagt hast, sind alles oder meist alles Premier League-Spieler. die auch die Qualitäten haben. Nichtsdestotrotz, wir spielen zu Hause, eine Heim-Europameisterschaft, sind immer noch Deutschland, auch wenn wir in den letzten Jahren nicht so erfolgreich gespielt haben. Trotzdem, glaube ich, sollten wir uns auf uns fokussieren und uns ist da nicht Angst und Bange.
Jetzt hat ja der Julian Nagelsmann anscheinend ich fand es bei den Pressekonferenzen sehr offen, so ein bisschen darüber gesprochen, was er so teilweise macht, auch sag mal so Aufgabenzettel in Anführungsstrichen den einzelnen Spielern gegeben, was ihre Rollen sind. Also er hat sehr viel mit Rollenverständnis gearbeitet, was zumindest jetzt öffentlich wenig, die anderen wenig erwähnt haben. Hatte sich, glaube ich, auch mit dem Basketball-Bundestrainer mal auseinandergesetzt oder vielleicht auch sogar, ich glaube auch bei Eishockey waren wir ja mal irgendwie mal ganz gut letztes Jahr als Beispiel, aber Basketball auf jeden Fall. Wie hast du das so empfunden? Also ich hätte jetzt gedacht, bei Julian Nagelsmann, muss ich ganz ehrlich sagen, als damals das kam, okay, kann man natürlich machen, weil er gerade frei war, aber ich hätte vielleicht gedacht, naja, in den Zeiten hätte er auch vielleicht Stefan Kunz damals nehmen können. Da gab es ja dann auch diesen Switch, dass er kurz danach, glaube ich, rausgeflogen ist, wo der Vertrag noch nicht unterschrieben war mit Julian Nagelsmann. Aber wie siehst du den Julian bisher quasi in seiner Rolle?
Ich glaube, dass Julian Nagelsmann schon frischen Wind reingebracht hat und dass man damit auch einen mutigen Weg gegangen ist, nachdem er bei Bayern München ja nicht, oder sagen wir mal, er hat ja trotzdem erfolgreiches erstes Jahr gehabt, aber die Verantwortlichen haben dort dann anders entschieden bei Bayern München, wollten den Weg nicht mehr weitergehen, warum auch immer. Ich glaube, dass er schon frischen Wind reingebracht hat, was verändert hat, sowohl in der Trainingsarbeit, aber auch in der Ansprache. Und das sieht man auch bei den Pressekonferenzen. Deswegen finde ich den Schritt auch richtig und gut, den der Deutsche Fußballbund da gegangen ist. Und er hat eine klare Spielidee, das sieht man auch. Die hat er auch bei Bayern München gezeigt. Die ist offensiv ausgerichtet, die ist spielerische ausgerichtet. Das heißt, er versucht, fußballerische Lösungen zu finden, auch durchs Zentrum. Er hat da klare Prinzipien, mit denen er agiert. Deswegen bin ich da schon positiv gestimmt.
Ich finde auch gut, wenn wir gerade beim Trainer sind, dann möchte ich auch nochmal deine Meinung zu haben, Mene. Wie wichtig ist ein Co-Trainer? Und ich sage mal so, Sandro Wagner, er war ja auch jahrelang ZDF-Experte und so, ist auch irgendwie ein cooler Typ. Na, Mikrofon, ich habe ihm so gerne zugehört. Wie schätzt du Sandro Wagner ein? Und wie wichtig, das weißt du am besten als Trainer, wie wichtig ist bei so einem Turnier ein Co-Trainer?
Ja, nicht nur bei so einem Turnier, sondern insgesamt ist das Trainerteam entscheidend. Das muss harmonieren, die müssen, wie gesagt, gut abgestimmt sein. Da werden ja auch Aufgaben delegiert, Verantwortung weitergegeben, weil der Cheftrainer ja oftmals auch die öffentlichen oder PR-Termine hat. Und dann geht es um Planung von Training, dann geht es um Durchführung. Und da brauchst du sehr gute Co-Trainer, ein sehr gutes Team insgesamt, nicht nur ein, sondern mehrere. Und ich glaube, dass Sandro Wagner schon einfach frei Schnauze ist sozusagen, das heißt, da auch mal lockeren Spruch hat. Er ist nah an den Spielern dran, so wirkt es ja auch mit dem, wie er sich immer gibt. Und deswegen glaube ich, dass er so den Puls der Mannschaft fühlen kann. Gerade auch wenn Spieler gerade vielleicht mal ein bisschen verstimmt sind, weil sie nicht spielen oder er weiß dann auch vielleicht den einen oder anderen Rat oder Tipp zu geben und auch nochmal die Motivation. Ich glaube, dass Sandro Wagner ein wichtiger Baustein oder wichtiger Bestandteil auch für den Erfolg sein kann.
So denke ich das nämlich auch. Und wenn ich mal zurückerinnere an 2000 mit Erich Rebeck und Uli Stielecke, stellen die beiden natürlich schon was anderes dar. Ne? Sie wussten ja sicher, ne? Auf jeden Fall.
Ach, sind doch ähnliche Typen, würde ich fast sagen.
Wo ihr beiden schon die beiden erwähnt, muss ich aber auch sagen, ich finde es aber auch sehr gut, dass Rudi Völler noch in dieses Trio da mit reingeht. Wie gesagt, auch jetzt eher von den Pressekonferenzen, aber man merkt zumindest zwischen ihm und Julian, da ist natürlich mit Rudi Völler, der hat ja auch so diese Leichtigkeit noch reingebracht, passt glaube ich dann auch nochmal dazu, mit dem, den kann man ja irgendwie gefühlt nie böse sein im Rudi Völler, das ist ja auch einfach so ein Typ, ihr erinnert euch ja an die Weizengeschichte und so, hat es ja selber alles miterlebt. Also ich finde, das ist halt auch nochmal zusätzlich jemand, der ja jetzt sozusagen alten frischen Wind reinbringt, aber so eine gewisse allgemeine Souveränität über die Themen und passt halt auch super da rein. Und ich meine, die sind jetzt dann auch alle 3 Jahre verlängert bis 26. Also das sieht jetzt auch erstmal ganz gut aus, vom Gefühl her. bringt zwar nichts, wenn man nicht weiterkommt, aber du hast jetzt gerade Ribbeck und Schielicke erwähnt, das ist natürlich dann doch wirklich ein bisschen was anderes gewesen.
Ja, ich glaube einfach, dass das vom DFB auch gut durchdacht war damals mit Rudi Völler, weil es kam ja gar keine richtige Euphorie auf, muss man sagen. Und ja, Rudi Völler ist von allen, über 80 Millionen wird er geliebt für seine Erfolge, die er hatte, für seine Art aber auch. Immer total authentisch, eine Respektsperson auf Augenhöhe, aber immer auf dem Boden geblieben. Und ich glaube, das zeichnet ihn so aus, dass man ihm alles abnimmt, was er auch sagt und da auch seine Meinung vertritt, aber nicht so wirkt, als ob er irgendwie sich als was Besseres fühlt. Und ich hatte das Glück, ihn auch persönlich kennen zu dürfen. Er hat mir die UEFA Pro-Lizenz überreicht und da hat man auch gemerkt, ja, wie nahbar er auch ist und war einfach überragend, ihn kennenlernen zu dürfen, dann auch persönlich. Und deswegen war das, glaube ich, auch vom DFB jemand, der diese Sympathie oder diese Euphorie versucht mit anzukurbeln. Weil ich glaube, nur mit Julian Nagelsmann und Sandro Wagner und den Leuten, die da im Trainerteam oder drumherum sind, hätte man es nicht geschafft. Und ich glaube schon, dass Rudi Völler durch seine Person, durch die Identifikation, die man dann auch mit ihm, mit dem deutschen Fußball hat, dass da schon so ein bisschen positive Schwingung oder Stimmung ins Rollen gebracht werden konnte. Und das wird auch wichtig sein, dann auch diese Euphorie jetzt gerade am Anfang mit sportlichen, mit einer guten Leistung dann auch zu entfachen.
Guck mal, Sepp, Hansi Flick wird gefeuert. Wir haben das Länderspiel in Dortmund gegen Frankreich. Wer übernimmt? Rudi Völler. Der deutsche Fußball war am Boden. Wer steht Frankreich 2-1? Rudi Völler. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Das ist optimal. Und wie Mene schon gerade sagte, du hast 80 Millionen Einwohner. Keiner wird, glaube ich, von den 80 Millionen jeweils mal ein böses Wort über Rudi Völler verlieren. Es ist eine totale Identifikationsfigur und das war echt eine richtig, richtig gute Institution, die der DFB da getroffen hat. Also Hut ab. Und das wäre echt noch, das hätte richtig Charme, wenn wir jetzt echt Europameister werden würden und der Rudi hätte den Pokal noch mal in der Hand. Das hätte richtig, richtig Charme, würde ich sagen.
Ja, genau. Gut, in Dortmund wurde ja auch, glaube ich, es gibt nur einen Rudi Völler gesungen. Der war ja kurz schon vorm 10-Jahres-Vertrag als Trainer. Ja, wollen wir nicht zu viel in Euphorie abgleiten, aber ganz kurz wollte ich nochmal erwähnen, Euphorie. Ich fand jetzt bei beiden Länderspielen, die waren ja zu Hause, hat man schon gemerkt, dass die Fans da sind. Die brauchen eigentlich nur, ich sag mal, ein vernünftiges Spiel, wo man vielleicht mal 2-0 gewinnt. Da ist die Begeisterung also komplett angezündet, weil die haben halt schon teilweise Laola gemacht, obwohl der sportlichen Ergebnisse oder die Spielsituation in den beiden Testspielen, ich sag mal, mäßig war. Als kritischer Fan, also ich finde, da kann man wirklich die Lunte schnell entbrennen. Aber was ich jetzt nochmal dem Mene auch ein bisschen fragen will als kleiner Ausblick, wer sind denn jetzt sozusagen die schärfsten Konkurrenten? Ist es angesprochene Franzosen, sind es die Niederländer, sind es die Engländer, die ja einen ihrer Stammverteidiger, wie ich mitbekommen habe, nicht nominiert haben aufgrund Verletzungssorgen? Also wen siehst du? Ist es Spanien vielleicht, ist es wieder Italien? Wer könnte sozusagen da ganz weit nach oben kommen oder ein Halbfinale darstellen, unabhängig jetzt mal davon, wie das jetzt mit der Tabellenkonstellation ist, also mit den Begegnungen gegeneinander. Aber wer wären jetzt eigentlich so deine vier Halbfinalisten und in Anführungsstrichen Top-4-Mannschaften?
Ja, ich glaube, dass Deutschland definitiv zu den Favoriten zu zählen ist. Es ist eine Heim-EM. Wir haben, wie gesagt, eine sehr gute Mannschaft. Wir haben viele Spieler dabei, die dieses Jahr erfolgreich waren, die also diese Euphorie mitnehmen, für sich halt persönlich eine sehr gute Serie gespielt haben. Und dann muss man, glaube ich, mit zum Teil üblichen Verdächtigen rechnen. Also die Franzosen haben einen brutalen Kader. Also wenn man sich da anguckt, welche Spieler nicht nominiert worden sind oder nominiert werden können, ich glaube, die Spieler 26 bis 45 oder 50, die würden auch noch unter den Top 8 in Europa spielen, definitiv. Und mit ein bisschen Glück auch ins Halbfinale kommen. Deswegen, die Franzosen haben einfach ein unfassbares Potenzial, aus dem sie schöpfen können. Da wird die Frage sein, wie kriegen sie es hin? Wie kriegen sie es mit so Top-Top-Stars wie Mbappé hin, integriert in das Mannschaftsgefüge? Ist er dann bereit, auch in seinem Raum, in seiner Verantwortung in seiner Position dann auch mitzuspielen gegen den Ball. Also die Franzosen zähle ich definitiv aufgrund des Potenzials ein. Ich glaube, dass die Italiener noch nicht so weit sind, aber es ist immer eine Turniermannschaft gewesen bis auf die Jahre, wo sie nicht teilgenommen haben. Ich glaube, dass die Engländer sehr interessant sind und auch das bei der letzten Weltmeisterschaft ja auch bewiesen haben. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass eine Mannschaft, die man nicht so zu den Top-Favoriten zählt, wie Österreich als Beispiel, die natürlich eine extrem schwierige Gruppe haben mit Holland und Frankreich in einer Gruppe. Aber wenn sie es da schaffen, sich durchzusetzen, obwohl du hast es vorhin kurz angesprochen, meine ich, dass mittlerweile ja auch der Dritte weiterkommt, oder fast alle Dritten. Deswegen, die Österreicher spielen auch einen interessanten Stil und haben mit Ralf Rangnick natürlich auch jemanden, der da sehr gewieft ist im taktischen Bereich. Das sind so die Mannschaften. Dann dahinter knapp würde ich schon immer die Holländer mit Spanier, wobei sie in den letzten Jahren ja nicht mehr so erfolgreich waren. Die Italiener, wie gesagt, ich glaube, sie sind noch nicht so weit, um ganz vorne anzugreifen. Ja, aber das sind so die Mannschaften, die 5, 6 Mannschaften, die ich da vorne erwarte oder im Halbfinale.
Was ich ganz interessant fand, das habe ich bei der letzten ZDF-Zusammenfassung vom Portugal-Spiel gesehen. Wer wohl auch nicht zu unterschätzen ist, sind die Portugiesen. Ich weiß jetzt nicht, was die für eine Qualifikationsgruppe haben, aber ich meine, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, haben die seit 15 Spielen nicht verloren irgendwie und sind so durch die Qualifikationsgruppe durchmarschiert. Aber nochmal, ich weiß nicht, was die da für Gegner hatten. Also da war ich schon sehr überrascht, dass die so einen guten Lauf haben. Definitiv. Ich glaube, die darfst du auch nicht unterschätzen.
Ja, vor allen Dingen haben sie auch eine Gruppe mit Türkei, Georgien, Tschechien, wo sie, glaube ich, sich so ein bisschen eingrooven können. Ist jetzt nicht eine extrem schwierige Gruppe, erstmal von den Namen her. Aber bei einer Europameisterschaft muss man immer vorsichtig sein. Trotzdem glaube ich, die Portugiesen, ja, haben eine gute Mannschaft. Aber ich glaube, dass Cristiano Ronaldo einfach über den Zenit ist, auch wenn er jetzt wieder getroffen hat. Und da ist die Frage, welche Rolle bekommt er dann auch in diesem Team? Welche Rolle nimmt er ein? Und welche Rolle akzeptiert er dann auch? Akzeptiert er vielleicht auch eine Backup-Rolle, weil die anderen einfach ja, in ihrer Blüte der Zeit stehen und er, sagen wir mal, im Spätherbst oder Winter angekommen ist. Nichtsdestotrotz ein überragender Spieler. Man schaut ihm trotzdem immer noch gerne zu. Aber er hat nicht mehr diese Geschwindigkeit, diese Fähigkeiten, die er dann auch noch hatte, als er dann, sagen wir mal, mit 25 bis 30. Ich glaube, da gab es mit Messi und ihm keine besseren.
Auf jeden Fall eine Statistikinformation. Ronaldo ist der Spieler mit den meisten EM-Spielen bisher. Irgendwie habe ich gelesen 24 oder 25. Und da werden ja wahrscheinlich 3 zukommen. Dann hat er schon 28, finde ich auch schon sehr bemerkenswert. Also 28 EM-Spiele dann zu haben, ist schon Chapeau. Hut ab vor seiner Leistung auf jeden Fall.
Ja, genau. Und falls er wirklich so eine Rolle einnehmen würde, was natürlich bei ihm vielleicht etwas schwieriger ist, aber wenn natürlich so ein Ronaldo nochmal reinkommt für 20 Minuten, da wird auch dem einen oder anderen in der Innenverteidigung oder der gegnerischen Mannschaft allgemein ein bisschen zittriger und Freistöße schießen. Kann er in dem Alter sicherlich ja auch noch. Und hat ja auch wahnsinnig viel, du hast Sané vorhin mal angesprochen, auch sehr faszinierend bei Ronaldo, wahnsinnig viel trainiert und ist auch, glaube ich, was Training immer angeht, einer der Top-Athleten gewesen, hat wohl auch als ganz kleiner Knirps mal, habe ich, glaube ich, bei 11 Freunde oder so gelesen, auch da kam ja bei Sporting Lissabon, hat er mal die Bälle gegen die Wand geschlagen, ja, also. Die Jungs, die wirklich ganz, ganz oben sind, die trainieren halt auch meistens wahnsinnig viel. Lewandowski in seinen Top-Sachen hat ja auch bei Bayern, glaube ich, sehr viel Zusatzschichten gemacht. Und die sind halt nicht nur immer Fußballprofi und trainieren da zweimal am Tag ein paar Bälle, sondern die machen halt meistens auch noch Zusatzeinheiten.
Ja, auch ehrlich sein, wir beiden hätten auch noch 25 Stunden vor die Wand in Sporting Lissabon pölen können. Wir wären trotzdem kein Profi geworden. Also ein bisschen Talent gehört auch noch zu.
Ja, gut. Aber dass du das jetzt so am Ende der Sendung unbedingt sagen musst wieder, dass wir es nicht schaffen, ist echt gemein. Ich hatte ja noch gehofft, dass jetzt vielleicht, du weißt ja, Torhüter könnte mal nachnominiert werden, dass da noch eine Chance ist, wenn alle daneben greifen oder irgendwie Schnupfen haben, dass da noch eine Einsatzmöglichkeit ist. Ja, dann kommen wir ein bisschen zum Ende und das Wichtigste kommt ja, ich glaube, Aufstellungen haben wir jetzt ja schon ein bisschen erwähnt, dass wir mehr oder weniger die auch jetzt die letzten paar Spiele dann da war. Nehmen. Tipps will ich wissen, jetzt erstmal natürlich für das Spiel gegen Schottland, morgen 21 Uhr, Eröffnung, wie sieht's aus? Und Torschützen brauchen wir auch, falls ihr Tore für Deutschland tippt. Dann würde ich mal sagen, komm Scoop, du fängst mal an.
3-1 Deutschland, zweimal Füllkrug, einmal Andrich.
Dann fallen die Tore aber spät, glaube ich.
Das ist nicht schlimm. Ist egal. Ab 80. Wir liegen 0-1 zurück.
Ich bin Optimist immer und aber auch Realist und ich glaube, wir gewinnen 4-0 und wir entfachen wirklich eine Euphorie. Und deswegen glaube ich, dass wir da ein gutes Spiel abliefern, 4-0 gewinnen. Ich glaube an unsere nationale Mannschaft und Torschützen, Musiala, Wirtz, Havertz und Undav.
Undav, okay. Sepp, bevor du tippst, muss ich sofort sagen, wenn das so kommen sollte, wie Mene tippt, 4-0, 2014, erstes Spiel bei der WM, auch 4-0 gewonnen. Ne? Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Dann weißt du ja, dass sich Geschichte nicht immer wiederholt, aber reimt, wie man so schön sagt. Das ist da natürlich was dran. Und wir wissen jetzt gerade auswendig, Rudi Völler war auch nie Europameister, weil du es mal erwähnt hast. Ne? Der war da nicht mehr dabei. Genau, von daher hat er ja was zu tun. Mein Tipp wäre ein 2-0, ganz, ganz solides Ergebnis. Ich würde auch mal reinnehmen Havertz als Torschützen und dann mal vielleicht wieder eine Überraschung. Ich war ja bei der WM 2006 beim Öffnungsspiel, kann mich an Philipp Lahm noch erinnern und vielleicht schießt Kimmich jetzt nochmal ein Tor. In einer ähnlichen Situation, der war ja dann auch jeweils Außenspieler oder Außenverteidiger. Also das wäre mein Tipp. Und ja, denke, dass die alle dann zufrieden nach Hause gehen, würde aber auch lieber Menes Ergebnis nehmen, weil ich glaube, dann sind alle Deutschlandfahnen und Trikots ausverkauft am Samstag. Das wäre sicherlich nochmal super. Aber schlussendlich ist es ja wichtig, erstmal alle Spiele zu gewinnen, idealerweise, nicht nur in der Vorrunde, sondern danach. Und die Höhe ist mir dann eigentlich wieder egal. Ich brauche auch nicht den schönsten Fußball zu sehen, sondern lieber den erfolgreichsten Fußball. Aber ich glaube, bei unserer Mannschaft und den Spielern, die da sind, werden wir dann auch definitiv schönen Fußball sehen. Ja, da würde ich sagen, kommen wir so zum Ende. Vielen Dank, Mene, dass du da warst. Hat super Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Wir wollen mal hoffen, das sind jetzt ja gerade so, wo wir aufnehmen und der Anstoß nicht viel mehr als 24 Stunden. Bis ihr das jetzt quasi dann hört, wird es wahrscheinlich dann schon weit weniger als 24 Stunden sein. Also, ja, wird wahnsinnig spannend. Eine Heim-EM ist ja auch schon ein paar Jährchen her, 1988. Das war ja eine super Geschichte. Das waren ja zwei Vierergruppen. Das kann ich jetzt nochmal als Anekdote ein bisschen erzählen. Ihr könnt euch noch erinnern. Halbfinale aus, dann gegen die Niederländer. Wie gesagt, ich bin jetzt ja hier noch in den Niederlanden. Ich muss mir nochmal anschauen. Mal gucken, die spielen auch am Sonntag, glaube ich, gegen Polen. Mal sehen, wie es da so ist. Und ich finde auch gerade am zweiten Spieltag sind dann auch sehr interessante Begegnungen von den Namen her. Italien, Spanien, Niederlande, Frankreich. Und die EM wird dann, glaube ich, richtig dann übers Wochenende losstarten. Das ja, ist ein super Thema. Alle, die von euch Tickets haben, für welche Spiele auch immer, viel, viel Spaß. Wie gesagt, war auch schon selber bei der WM 2006 dabei. Also ein gigantisches Fest. Man kann sich nur jeden freuen. Mene, vielen Dank. Scoop, du kriegst die vorletzten Worte und der Mene kriegt, denke ich mal, die allerletzten Worte. Mach's gut.
Ja, noch, ja, auch von mir nochmal, Mene, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat natürlich super Spaß gemacht mit deiner Expertise, ne? Weil Sepp und ich, wir sind ja die kleinen Kreisklasse-Fußballer und wenn du da mit deiner UEFA-Pro-Lizenz kommst, hat natürlich mehr Wertung als bei uns, definitiv. Mein Rausschmeißer, wie immer, Sepp, da muss ich aber leider die Euphorie wieder am Boden holen. 1996 ist Deutschland das letzte Mal Europameister geworden. Da waren 5 Spieler von Werder Bremen dabei. Jetzt zu dir, Mene. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Okay.
Ja, vielen Dank euch, dass ich dabei sein durfte und hat wieder mega Spaß gemacht, mit euch über Fußball, über die Nationalmannschaft zu sprechen und gerne wieder, wenn ihr mal jemanden braucht, mit dem ihr euch austauschen wollt. Und ich hoffe, dass wir spannende Spiele sehen und ja, eine erfolgreiche EM für uns im eigenen Land und dafür ist ein Eröffnungsspiel extrem wichtig, um diese Euphorie direkt zu entfachen. Aber ich bin da felsenfest von überzeugt, dass unsere Jungs das rocken werden.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich.